das große Ziel von Fairtrade ist, dass wir uns überflüssig machen, weil es halt wirklich fair zugeht in der Wirtschaft. Ich glaube, dass ich das bis zu meiner Rente noch nicht erleben werde.
Wirtschaft Köln am Platz.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir, die Efficient GmbH, freuen uns sehr darüber, den heutigen Podcast präsentieren zu dürfen.
Hallo und herzlich willkommen bei Wirtschaft Köln Unplugged. Wenn Sie im Supermarkt stehen und sich entscheiden müssen, welches Produkt nehme ich denn, dann haben Sie oft die Wahl, anhand von Siegeln zu gucken, welches Produkt ist denn auch fair gehandelt. Und ein ganz besonders präsentes Produkt dabei ist das Fairtrade-Logo. Claudia Brück ist heute zu Gast und sie vertritt Fairtrade Deutschland als Vorstandssprecherin und freue mich sehr, dass sie da ist. Hallo Frau Brück.
Hallo, herzlichen Dank für die Einladung.
Wir wollen heute mal ein bisschen auseinanderpuzzeln, wie das funktioniert, fair einzukaufen mithilfe des Fairtrade-Logos. Wo sind die Vorteile, was muss man darüber wissen, wie kommt das Geld bei den Erzeugern an? Und wir wollen natürlich auch Sie, Frau Brück, ein bisschen kennenlernen. Sie haben ja seit 1.7. sozusagen die Nachfolge übernommen von dem Fairtrade Deutschland Gründer Dieter Overath. Sie sind in einem dreiköpfigen Vorstand die Sprecherin, sind jetzt also quasi in der Verantwortung dieses 30 Jahre arbeitenden Vereins. Kann man so sagen, ne?
Kann man so sagen. Der Vorteil ist, wir sind zu dritt.
Sie sind zu dritt und Sie kennen sich aus, denn Sie selbst sind auch schon ganz lange bei Fairtrade Deutschland. Vielleicht fangen wir da auch mal an. Ein bisschen bei Ihrer persönlichen Biografie. Sie haben Regionalwissenschaften Lateinamerika studiert und Germanistik. Ich nehme an, hier in Köln, das ist ja die Spezialität der Kölner Uni, dass sie sowas anbietet, diese Regionalwissenschaften. Und hatten insofern schon sicherlich auch ein Grundinteresse für ferne Länder, sagen wir so. Vielleicht können Sie es ein bisschen beschreiben, wie Sie auf dieses Studium gekommen sind.
Es fängt sogar ein bisschen früher an, in den 80er Jahren mit ehrenamtlicher Arbeit im Weltladen bei mir zu Hause. Wir sprechen hier vom Hunsrück, also in Rheinland-Pfalz. Und wie so oft zeigen die Mütter den Weg. Und meine Mutter war sehr aktiv in der dritten Weltbewegung, damals hieß es so, und da bin ich hineingewachsen. Ich bin nach der Schule, war ich ein Jahr in Spanien, dann habe ich ein Germanistikstudium hingelegt und dann war mir das so ein bisschen theoretisch. Und in Köln hat sich das Studium der Regionalwissenschaften Lateinamerika aufgetan mit Volkswirtschaft, mit Geschichte, mit Politik und Sprachen und insbesondere auch der Möglichkeit, in die Länder zu reisen und dort auch sich längere Zeit aufzuhalten. Und die Chance hatte ich mit einem DAD-Stipendium und dann habe ich den Konosur kennengelernt. Ich bin neben dem Studium sehr viel gereist und habe mir vor Ort das Wissen angeeignet, was ich theoretisch schon im Studium erlernt habe. Und als das abgeschlossen war, hatte ich eine ganz kleine Anzeige im Kölner Stadtanzeiger gesehen.
Die ist noch ganz klassisch damals, ja.
Ja, ganz Dreizeiler. Praktikum wird zur Verfügung gestellt und da bin ich damals in eine kleine Organisation gekommen, 1999. Wir waren 8 Personen. Es war Praktikum in der Pressestelle und es war aber keine Pressestelle da. Also ich war die Pressestelle.
Sie war die Pressesprecherin plötzlich, ja?
So ging das und seitdem ist Fairtrade halt sehr stark angewachsen und mit jedem neuen Entwicklungsschub habe ich dann auch einen neuen Gang gegangen von der Praktikantin zur Pressesprecherin, zur Leitung einer Kommunikationsabteilung in die Geschäftsführung hinein und seit 2015 dann im Vorstand.
Also das Praktikum war schon nach Ihrem Studium oder noch studienbegleitend?
Das war nach meinem Studium.
Okay, und dann wurde daraus aber die Festanstellung irgendwann?
Genau, ich habe es 3 Monate gemacht und dann bin ich zu Dieter Overath gegangen und sagte, was soll ich jetzt tun? Weiter journalistisch arbeiten, weil das musste ich tun, um mir das Praktikum leisten zu können. Oder gibt es hier eine Perspektive? Und damals gab es eine Perspektive, in 30 Minuten lag der Arbeitsvertrag.
Ach, das Ist erfreulich. Sie haben damals in der kleinen Organisation, sie hieß damals noch Transfer, glaube ich, der Verein Transfer e.V., gearbeitet, die der Dieter Overath, Sie haben ihn erwähnt, gegründet hat. Das war ja eine Figur, also auch die Anfänge von Transfer waren ja eigentlich so ein bisschen gekennzeichnet auch durch Krawall. Also die haben erstmal auf sich aufmerksam gemacht, indem sie sich vor Tchibo gestellt haben, bis die so auf dem Weg waren, die Polizei zu holen, so ungefähr, um dagegen zu protestieren, dass der Kaffee, wie soll man sagen, damals unfair, nicht fair jedenfalls, gehandelt und vertrieben worden ist. Dieter Overath hat auch noch bekannt geworden, glaube ich, weil er mal seinen Wehrpass an den Kölner Dom genagelt hat. Also schon so ein jemand, der auch die Öffentlichkeit mobilisieren kann, ne?
Ja, also eine kleine Korrektur. Fairtrade oder damals Transfer wurde gegründet von 10 Organisationen. Dazu gehörte Miserie, Brot für die Welt, die Vorgängerorganisation der Weltläden und andere. Und die haben über den Zaun geschaut, sage ich mal, in den Westen geschaut, nach Holland, die Idee hatten, fair gehandelte Produkte mit einem Siegel auszuzeichnen, um sie dann in den konventionellen Handel zu bringen. Das war die Grundidee, die Holländer vor uns hatten. Und insbesondere Miserio, Sitz in Aachen, nah an Holland, wollte diese Idee in Deutschland etablieren. Und für diese Idee haben sie einen Verein gegründet. Und dieser Verein hat einen Geschäftsführer gesucht. Das war Dieter Overath. Okay. Und er hat seine Erfahrung von Menschenrechtsarbeit bei Amnesty International gepaart mit wirklich gutem Gespür für Öffentlichkeitsarbeit in die Waagschale gelegt und wusste immer ganz gut, die Klaviatur zu spielen zwischen, ich gehe jetzt auf den Kaffeeverband, auf die Mitgliederversammlung in Hamburg mit Einstecktäschchen oder ich gehe vor Tchibo und mit Produzenten und Kaffeesäcken und paar Luftballons. Und damals, wir reden hier vor Anfang der 90er Jahre, war das noch ein Grund, um die Polizei zu rufen. Heute lachen die natürlich über sich selber und über mangelnde Souveränität damals.
Ja, ich glaube auch Tchibo ist inzwischen umgeschwenkt und ein großer Kooperationspartner oder Kunde von Ihnen. Als Sie da 1999 anfingen, war das dann auch noch diese Welt, wo man sozusagen über Protest Aufmerksamkeit erregt hat, oder war das schon ein bisschen auf der Spur?
Es war, glaube ich, der Umbruch. Wir haben beides gemacht, aber es war nicht mehr, dass man mit so einem kleinen Protest, ich meine, damals waren das 4 Leute vor der Zentrale, hätte man nicht mehr die Polizei rufen können. Wir hatten schon mehr Kooperationspartner, wir hatten schon mehr Unterstützung und die Partner haben auch von uns erwartet, dass wir souveräner auftreten. Also von beiden Seiten, dass die Öffentlichkeit andere Protestaktionen kennengelernt haben. Und wir natürlich auch nicht als die absoluten Außenseiter diese Art von Öffentlichkeit gesucht haben, sondern auch immer dann schon anfangen konnten zu kommunizieren. Aber es gibt ja schon die Partner und bitte hinschauen, dort einkaufen etc.
Wir müssen, glaube ich, einmal erklären, wie das Fairtrade-Prinzip überhaupt funktioniert. Sie sagten ja selbst, Sie haben im Weltladen gearbeitet. Also diesen Gedanken, fair handeln, fair umgehen mit den Erzeugern, bis auf die bäuerliche Ebene natürlich, das ist ja das Entscheidende, den gab es ja auch schon vorher. Jetzt hat Fairtrade das irgendwie professionalisiert, in die Supermärkte auch gebracht, sogar bis in die Discounter. Wie ist da das Wirkprinzip? Vielleicht können Sie es am Beispiel eines Produktes einmal erklären, wie das funktioniert. Wie kommt das beim Bauern an?
Ja, also Die erste Aufgabe von Fairtrade, und jetzt spreche ich als Fairtrade, als Siegelorganisation, war es, dass wir Regeln erarbeitet haben, was wir unter Fairtrade verstehen. Also was müssen Bauernorganisationen tun, um fair gehandelten Kaffee anbieten zu können, und was müssen die Aufkäufer tun, damit sie mit dem Siegel werben können. Also zuerst mal ein Regelwerk zu entwickeln, an das sich alle halten müssen, das kontrolliert wird und damit dann auch gegenüber denjenigen, die es einkaufen, Verbraucherinnen und Verbrauchern, wir sagen können, das ist die Checkliste, das steht dahinter. dahinter. Das ist ganz wichtig und dieses Regelwerk wird gemeinsam mit den Bauern und Bäuerinnen entwickelt oder vielmehr ihren Vertretern. Insofern ist Fairtrade das einzige System, was eine 50-prozentige Beteiligung der bäuerlichen Strukturen hat.
Man darf aber jetzt nicht annehmen, dass wenn man ein Produkt kauft, sagen wir einen Pfund Kaffee, wo Fairtrade draufsteht, dass dann Summe X direkt abgeführt wird an die
Denn es geht ganz anders. Also die Bauern haben schon viel früher ihr Geld. Also gehen wir von Kaffee aus. Die Bauern, das sind alles organisierte Kleinbauern in einer Kooperative, die demokratisch darüber entscheidet, was sie mit ihrer Organisation entwickeln wollen, was sie mit den Geldern machen werden, die sie einnehmen werden und wo die Reise hingehen muss. Das ist die Grundannahme. Diese halten sich an die Fairtrade-Regeln und bekommen dann von einem Aufkäufer den Mindestpreis plus die Prämie, die Fairtrade-Prämie, plus wenn es Bio ist und bei Kaffee ist es über 60%, auch noch den Bio-Aufschlag. Dieser Kaffee wird dann weiter exportiert und hier importiert, geröstet und in den Supermarkt gestellt. Bis Sie das kaufen, haben die Bauernorganisationen schon lange ihr Geld bekommen. Also es ist sozusagen nicht der Rückfluss des Geldes, sondern es ist vorher am Anfang der Kette schon bezahlt worden.
Und diese Prämie, die bestimmt Fairtrade, die bestimmen Sie, wie hoch diese Prämie ist? Die klingt ja so, Fairtrade-Prämie, da würde man denken, Sie sind der spendable Geber an der Stelle.
Die Fairtrade-Prämie zahlt der Exporteur, also der Aufkäufer, der allererste Aufkäufer. Und was der Fairtrade-Mindestpreis ist, was die Fairtrade-Prämie ist oder die Bio-Prämie, darüber wird heftig konsultiert im Fairtrade-System, indem wir einerseits Preisbestimmungen, was ist der Preis einer nachhaltigen Produktion? Wir machen weltweit Kostenerhebungen, um dann diesen Mindestpreis zu erheben. Das ist das eine. Und das andere ist, mit welcher Prämie können wir arbeiten? Was ist notwendig, damit die Organisationen in die Zukunft investieren können? Aber auch nicht so viel, dass sich dieses Produkt aus dem Markt preist. Das muss man natürlich auch immer wieder beachten.
Ja. Zum Verständnis wäre jetzt noch wichtig, warum ist der Aufkäufer überhaupt bereit, mit solchen Bauern zu handeln, die in der Kooperative sich organisieren und Dinge fordern? Sicherlich zu Recht, würden wir jetzt hier sagen, aber es ist ja eine Marktwirtschaft und es gibt ja auch viele Kaffeesorten, die eben nicht fair gehandelt sind. Der hat ja Alternativen. Warum lässt er sich darauf
ein? Ja, aber wir zertifizieren die komplette Lieferkette von der Bauernorganisation bis zum Röster hierzulande und die Röster bieten ihren Kaffee hier im Markt an. Das heißt also, die Nachfrage bestimmt, wie viele Röster bereit sind, Fairtrade-Kaffee anzubieten und diese Röster fragen natürlich fair gehandelten Kaffee im Ursprung nach. Das heißt, Exporteure, in den seltensten Fällen sind sie wirklich intrinsisch, sondern bedienen den Markt. Es gibt eine Nachfrage und es gibt ein Angebot und sie sind die Dienstleister.
Ja. Und auf wen mussten Sie sozusagen einwirken oder wo können Sie mal eine Daumenschraube ansetzen beim Röster?
Oft war es die Supermärkte, also die großen Supermärkte. Das ist der Ort, wo Kaffee gekauft wird. Das ist eine Möglichkeit. Also wenn zum Beispiel die Supermärkte bestimmen, dass sie ihre Eigenmarken umstellen auf Fairtrade, dann ist das ein sehr großer Hebel. Das haben wir seit den 2000er Jahren sehr stark gemacht, nachdem wir vorher über die Markenhersteller gegangen sind und der Erfolg nicht ganz so groß war, weil viele Angst hatten, wenn sie auf einen fair gehandelten Kaffee umstellen, was heißt das für den Rest des Sortiments? Heute merkt die Kaffeeindustrie, dass sie sich wirklich bewegen muss, dass sie in puncto Nachhaltigkeit einfach noch ein bisschen Nachholbedarf haben.
Ja, also man merkt, wir wandern jetzt auf dieser Wertschöpfungskette immer weiter nach Deutschland zum Kunden eigentlich hin. Also es läuft am Ende doch darüber, dass sie Leuten das Gefühl geben, kauft diesen Fairtrade-Kaffee, Nachfrage steigt, der Sog steigt und so kriegt man es dann irgendwie hin. Ja? Also das scheint der Weg zu sein, dass auch die Supermärkte untereinander stärker konkurrieren über diese Siegel und über diese Qualitätsversprechen, ja?
Genau, also während in den Anfangsjahren alleine die Verbraucherinnen und Verbraucher entschieden haben, also gefragt haben, wir möchten diesen Kaffee kaufen, stellt ihn ins Regal, gibt es in den meisten Supermärkten inzwischen auch Nachhaltigkeitsabteilungen, die wissen, dass von ihnen erwartet wird, dass ihr Sortiment nachhaltig ist. Und Fairtrade ist eine Möglichkeit, das auch anzubieten. Mhm. Und viel zu lernen über eine Wertschöpfungskette, viel zu lernen auch über Klimafragen oder Lieferkettengesetz. Da sind wir mittlerweile ein sehr enger Gesprächspartner mit, ich würde sagen, allen vier großen Supermarktketten in Deutschland. Und da sind wir inzwischen auf einer Detailebene, die wirklich die alle uns herausfordert und wo ich auch gespannt bin, wo das noch hingeht.
Ja, Sie sprachen eben auch schon die Bio-Prämie an. Man darf nicht verwechseln. Fairtrade steht erstmal dafür, dass die sozialen Bedingungen stimmen für die Erzeuger. Das muss nicht unbedingt biologisch angebauter Kaffee sein. Das heißt, es ist dann ein Add-on aus Ihrer Sicht. Sie sind aber nicht im Biomarkt-Siegel irgendwie aktiv, oder?
Genau, also wir haben den Anspruch, die Kaffeekooperativen da abzuholen, wo sie sind. Sehr viele bauen schon ökologisch an, haben aber noch nicht die Zertifizierung oder müssen umstellen von konventionell auf biologischen Anbau. Und diese Zeit unterstützen wir. In unserem Kriterienkatalog haben wir ungefähr ein Drittel der Kriterien in Umweltkriterien, das heißt, wer Fairtrade macht, bewegt sich in diese Richtung. Aber die letztendliche Zertifizierung lassen wir da, wo die Experten sind. Und das ist halt dann die Biozertifizierung. Ja.
Aber so wie eben auch besprochen, man steht am Supermarktregal, hat dann die Auswahl zwischen konventionell, also meistens auch ein bisschen billiger, Bio oder Fairtrade. Wenn Sie jetzt diese beiden Sachen Bio und Fairtrade gegeneinander ausspielen, denn die Verbraucherentscheidung fällt ja innerhalb von Sekunden, der Griff ins Regal. Wo würden Sie sagen, stehen Sie da? Sind Sie dem Bio-Faktor überlegen oder eher unterlegen?
Es sind zwei unterschiedliche Ansätze, ob ich zuerst mal den Menschen in den Mittelpunkt stelle oder die Umwelt. Aber wie wir wissen, wir sind alle auf einem Planeten.
Das gehört eigentlich zusammen, ja.
Genau. Es gibt 60% der Fairtrade-Kaffee sind auch Bio. Das heißt, mit einem Griff zu diesen Kaffees kann man beide Wünsche erfüllen.
Mhm. Okay, was ich tatsächlich bei dem Beispiel bleibend in einem Aldi-Markt mal erlebt habe, ist, dass ein Fairtrade-Kaffee günstiger war als ein konventioneller Kaffee. War das jetzt eine Ausnahme? Haben Sie sich in der Auszeichnung da geirrt oder wie kann das sein?
Also grundsätzlich, die Endverkaufspreise bestimmen die Supermärkte, nicht Fairtrade. Was ich sagen kann, ist, für alle Kaffees, die mit dem Fairtrade-Siegel gehandelt werden, haben im Ursprung dieselben Preise und Prämien bezahlt. Da gibt es keinen Unterschied, wo der Kaffee hier in Deutschland verkauft wird. Also muss dieser Geld- oder Preisunterschied in der nachfolgenden Kette gekommen sein. Also entweder wir reden über ein Single Original Kaffee oder wir reden über eine Marke, die halt einen Aufschlag.
Nein, das war dieselbe Marke, das war dieselbe Produktlinie, das war das Erstaunliche daran.
Das kann ich ehrlich gesagt nicht nachvollziehen. Wer weiß, wann die Kaffees eingekauft worden sind, zu welchen Preisen. Da müsste man genau in diese Situation reinschauen, wie die Preise gesetzt worden sind. Und man müsste einfach zu diesem Hersteller nochmal fragen, wie das geht.
Sie sagen ja, dass Sie die Endpreise natürlich nicht bestimmen. Das würde ja auch das Kartellrecht dann irgendwann berühren. Trotzdem nehme ich an, Sie interessieren sich schon dafür, wie die Ladenverkaufspreise der Produkte dann sind. Und Sie können auch einschätzen, wie groß ist sozusagen der Aufschlag, den der Händler dann nochmal nimmt. Denn Sie wissen ja, was der als, nennen Sie mal, Lizenzgebühr an Sie abführt oder als Fairtrade-Gebühr. Haben Sie das Gefühl auch, dass da manchmal ein bisschen übertrieben wird, dass sozusagen dieses gute Argument, das ist jetzt ein Fairtrade-Kaffee, genutzt wird, um nochmal ein kleines Extra als Gewinnmarge mitzunehmen?
Also wir haben über 5000 Produkte auf dem Markt und da wird sicherlich das ein oder andere Produkt dabei sein, wo man versucht, nochmal das Quäntchen mit aufzuschlagen. Wobei ich der felsenfesten Überzeugung bin, dass sich das nicht lange auf dem Markt hält, weil wir durch diesen Wettbewerb der verschiedenen Produkte Verbraucher sich auch sehr gut orientieren können und entscheiden können, ist das jetzt ein korrekter Preis für mich oder ist das jetzt ein Quäntchen zu hoch?
Also beim Bio-Segment hat man das zumindest auch, das war glaube ich schon mal erwiesen, dass das so ist, dass die Supermärkte da über Gebühr auch dran verdienen.
Über Gebühr ist die Frage, also wie schnell ist die Umschlagszahl, die Regalmeter müssen ja finanziert werden, so dass der reine Preisaufschlag ja nicht die Gewinnmarge des Supermarktes ist. Aber der Wettbewerb untereinander verhindert in den meisten Fällen, dass ein Anbieter zu hohe Margen nehmen kann.
Mhm. Finden Sie denn die Fairtrade-Produkte auch schon in den Aktionsangeboten wieder?
Selten. Ab und zu. Also wir haben im September die faire Woche, das heißt die größte Aktionszeitraum für den fairen Handel. Da bieten einige Supermärkte Fairtrade-Produkte an. Und das ist im Frühjahr, versuchen wir mit einem Fair in den Tag eine zweite Aktionswoche zu launchen und mit einem, ja, wenn es passt ins Konzept, wird es da auch in Aktion gestellt.
Ja. Fair in den Tag, das klingt schon viel netter. Sie sind also jetzt inzwischen beim sanften Druck sozusagen, beim Lifestyle so ein bisschen auch.
Ja, wir suchen, also wir machen natürlich Erhebungen, wer interessiert sich für Fairtrade, wer kauft Fairtrade, wie viel sind die Kunden bereit, mehr zu zahlen, das schauen wir uns ganz genau an. Und es gibt ja inzwischen nicht mehr die Fairtrade-Käufer, sondern es gibt ganz unterschiedliche, die aus unterschiedlichen Motivationen Fairtrade kaufen. Das sind die einen, die also wirklich Armut reduzieren wollen, aber selber nicht viel Geld haben, deswegen auf solche Aktionen sehr stark gucken. Es gibt auf der anderen Seite diejenigen, die einen Lifestyle, eine sehr gute Qualität erwarten und Fairtrade. Da gibt es halt eine andere Preisschiene. Also dazwischen bewegt sich Fairtrade.
Können Sie uns ungefähr vielleicht bei der Produktgruppe Kaffee ein Gefühl geben, wie viele Leute inzwischen Fairtrade kaufen im Vergleich zu konventionell?
Also die Anzahl kann ich leider nicht sagen, aber ich kann einen Marktanteil sagen. Ja, also als ich angefangen habe bei Fairtrade, waren wir bei unter 1% Marktanteil. Inzwischen sind wir bei 6%.
Das betrifft 6 nur Fairtrade. Wir müssen gleich auch nochmal über Konkurrenz.
Genau. Wir reden über Fairtrade. Mhm. Und das mag vielleicht noch übersichtlich erscheinen, aber als ich angefangen habe, hieß es, also sobald wir einen Marktanteil von 1% haben, wird die Kaffeewirtschaft aufwachen und da wird um 0,% gefightet, weil der Kaffeemarkt doch gesättigt ist und insofern kann man nur Marktanteile gewinnen, indem man sie bei anderen wegnimmt. Und das ist wirklich ein harter Wettbewerb.
Sie sind bei 6% und wenn man jetzt noch konkurrierende Labels oder Fairtrade-Ansätze nimmt, da gibt es ja einige, worauf kommt dieses Segment insgesamt?
Ich bin mir nicht ganz sicher, ob die Zahlen, die ich gelesen habe, ob die von der Bundesregierung rausgekommen sind oder vom Kaffeeverband. Sie gehen ungefähr davon aus, 15% nachhaltigen Kaffee, wenn man Bio und Rainforest dazu rechnet. Also im deutschen Markt, das ist immer noch sehr, sehr wenig. Also wenn wir auf Kakao schauen, da ist Fairtrade alleine schon bei 17%. Wenn wir die anderen Ansätze dazu nehmen, also die Zahlen des Forum Nachhaltiger Kakao, da wird bei über 50% angesetzt.
Ja, jetzt ist, also Sie sprechen Kakao an, da gibt es ja aber auch Kritiker, die sagen, das ist noch nicht genug oder das ist vielleicht alles gut gemeint. Also das wird, glaube ich, nie in Abrede gestellt, aber beispielsweise das Südwind-Institut, auch renommiert, Friedel Hütz-Adams, der legt immer wieder den Finger in die Wunde und sagt, das ja, kommt noch nicht alles an oder es ist nicht auskömmlich. Er hat das Beispiel Bananen zum Beispiel, habe ich mal gehört, aber auch Kakao ist so eine Sache, wo man immer so das Gefühl kriegt, naja, es ist vielleicht ja doch, kann ich sicher sein, dass das jetzt schon ausreicht. Und wie stehen Sie dazu? Wo sind noch Schritte zu gehen, auch für Sie?
Es reicht nicht aus. Da kann ich volle Kanne zustimmen. Wir sehen es ja selber hier, wir sind im Sommer, es ist eine Hitzewelle. Die Frage, was macht der Klimawandel mit uns? Der Klimawandel ist im Süden schon längst angekommen. Das heißt, Anbauflächen sind verkleinert worden, die Produktion geht zurück. Die alternativen wirtschaftlichen Alternativen sind auch nicht da. Das heißt, Bauern haben viel weniger Möglichkeit, Geld zu verdienen und das Wenige, wenn man nur von 6% Fairtrade ausgeht, das reicht nicht. Das heißt, wir müssen insgesamt als Sektor bereit sein, mehr Geld in die Hand zu nehmen, damit die Bauern nicht nur die Kosten einer nachhaltigen Produktion decken können, sondern auch darüber hinaus den Klimawandel bekämpfen können, die Familien ernähren können, existenzsichernde Einkommen gesichert bekommen und nicht nur, wenn die Ernte gut ist. Das sind alles Schritte, die wir gehen müssen und die Fairtrade nicht alleine gehen kann, sondern die Frage von im Wettbewerb stehen und sich nicht auspreisen, stellt sich natürlich in jeder Produktkategorie.
Nicht auspreisen? Sie meinen also, dass die Siegelanbieter gegeneinander arbeiten oder was meinen Sie?
Nein, sondern wenn wir alle diese Kosten, diese externalisierten Kosten derzeit, wenn wir die einrechnen in ein Produkt, also die wahren Kosten abdecken, dann wäre ein Fairtrade-Produkt noch ein ganzes Stück teurer. Und das steht dann im Supermarktregal neben einem Produkt, was sich gar nicht um diese Fragen von Klimawandel, Wasser, Umwelt, Arbeitnehmerrechte, existenzsichernde Löhne, Einkommen kümmert, keine Kinderarbeit und so weiter. Da ist nach unserer Meinung Fairtrade auch nur auf dem halben Weg und noch nicht auf dem ganzen Weg. Aber die Lösung dessen kann nicht in einem Siegelsystem liegen. Wir können immer nur zeigen, in die Richtung geht's. Mhm. Die Lösung müssen wir gemeinschaftlich als Weltgemeinschaft hinbekommen.
Der Appell ist sicherlich angekommen und man versteht ihn ja auch. Ich meine, das ist nicht schwierig. Trotzdem sind wir jetzt in der Situation, wo wahrscheinlich das verfügbare Haushaltseinkommen der meisten Leute jetzt erstmal geschmälert wird durch die steigenden Energiepreise. Was erwarten Sie? Wie wird sich das in Ihrem Segment auswirken? Ist das das Erste, was dann hinten überfällt, dass man sagt, okay, jetzt muss ich erstmal sparen und dann kann ich mir Fairtrade nicht mehr leisten?
Das ist die spannende Frage. Wenn ich die GfK mir anhöre, die ja sagt, auch jetzt gerade neu wieder, dass Nachhaltigkeitsthemen weiterhin aktuell bleiben, dass die Familien eher zuerst mal bei den größeren Ausgaben sparen, also Urlaub, Anschaffung und dass bei den Produkten des alltäglichen Bedarfs da weiterhin auf Fairtrade geschaut wird. Die Zahlen, unsere Halbjahreszahlen sehen gut aus. Also wir erwarten diese Woche noch die exakten Zahlen, so dass wir mit einem Plus rechnen. Mhm. Wobei wir natürlich wir sehen, dass im ersten Quartal es sehr gut war und im zweiten Quartal ein Stück abgenommen hat.
Und man muss auch sagen, die Kostensteigerung ist noch nicht angekommen, ne? Das ist erstmal angekündigt alles, man weiß, dass es kommt.
Genau, also wir sind ein bisschen vorsichtig. Das, was wir sehen, ist, dass es eine Produktverschiebung gibt. Also wir haben ja auch Fairtrade Rosen zum Beispiel und dass die sehr stark zurückgegangen sind. Also diese bisschen als Luxusprodukte eingestuften Segmente dann eher rückläufig sind, während Bananen, Schokolade, Kaffee sehr große Steigerungen haben.
Wie ist das bei Ihnen, wenn Sie persönlich einkaufen gehen in einem, ja, weiß gar nicht, erste Frage wäre, sind das Supermärkte, sind das auch Discounter, die Sie aufsuchen oder wie gehen Sie da selbst vor? Und dann scannen Sie ab und sagen, okay, Fairtrade kommt ins Körbchen und da bin ich auf der sicheren Seite und nutzen Sie das selber, dieses Siegelsystem oder wie machen Sie es?
Also ich habe schon Fairtrade gekauft, bevor ich dort gearbeitet habe. Ich würde sagen, die letzten 30 Jahre kam mir kein anderer Kaffee ins Haus. Mich selber so ein bisschen challengen ist es, wenn es um Produktkategorien gibt, die es nicht im Supermarkt gibt, also wo ich dann in unterschiedlichen Supermärkten einkaufen müsste. Da ist immer so die Frage, schaffe ich das von der Zeit her? Also mein größte Bauchschmerzen sind Fairtrade-Bananen, die gibt es nur im Discount. Ja. Also so ist es gerade, Edeka und Rewe führen keine Fairtrade-Bananen und für den Einkauf muss ich dann immer zu Lidl und Aldi gehen. Das ist schon, das schaffe ich nicht jede Woche, muss ich einfach zugeben.
Ja. Und wie ist das mit Unverpackt-Läden? Die haben ja eigentlich auch einen tollen Ansatz, ne? Also auch wieder einen anderen Schwerpunkt gelegt, aber da ist ja auf den einzelnen Produkten nicht unbedingt zu sehen, wie sie gehandelt sind, oder doch?
Ich weiß von meinem Unverpacktladen auf der, was ist das, Neuenhofer Allee, dass 2-3 Fairtrade-Produkte darunter sind, weil ich die Anbieter kenne.
Wird das da auch draufgeschrieben auf die Röhrchen, wo das dann drinsteckt, oder? Wäre verrückt, wenn nicht eigentlich, ne?
Wäre verrückt, wenn nicht, das stimmt. Aber normalerweise sind die ja sehr clean, weil sie auch immer unterschiedliche Produkte in unterschiedliche Röhrchen füllen. Unverpacktläden ist eher so der Ansatz von Verpackung und Verpackungsmüll und wo das alles gehandelt wurde und wie das kommuniziert wird, das steckt erst in den Anfangsschuhen. Ich weiß, dass unsere Marketingkollegen da gerne in näheren Kontakt gehen wollen und vielleicht auch bezahlbare Konzepte entwickeln möchten.
Hm. Und wie ist das mit den Eine-Welt-Läden, wo Sie ja früher mal im Hunsrück sagten, Sie angefangen haben? Werden die eigentlich von Ihnen so ein bisschen auch rausgedrängt?
Nein, also die Weltläden sind ja mit einem ganz anderen Ansatz. Im Sinne von, ich gehe in einen Laden und ich muss mich ja nicht entscheiden zwischen A oder B, weil alles, was in diesem Laden, in diesem Weltladen verkauft wird, ist fair gehandelt. Und die Weltläden verstehen sich neben einem Ort des Einkaufens als Ort des Lernens, miteinander ins Gespräch kommen, Bildung durchzuführen. Und insofern haben viele Weltläden ein Sortiment, was es im Supermarkt gar nicht gibt. Also wenn ich meine Gummibärchen haben möchte, dann heißen die nicht Gummibärchen, sondern Mango Monkeys. Und dann muss ich in den Weltladen gehen und finde sie dort. Also eine Produktpalette, die der breite Supermarkt nicht anbietet. Das ist die eine Sache. Und das andere ist den ganzen Mehrwert, die Geschichten dahinter. Das sind natürlich die Weltläden, die Experten.
Ja. Sie sind ja auch bei Fairtrade zuständig für die politische Arbeit. Wie sieht diese politische Arbeit aus? Müssen Sie da eine gute Beziehung pflegen in bestimmte Ministerien hinein? Und welche Ministerien sind da federführend für Sie?
Ja, die politische Arbeit. Also zuerst mal als politische Arbeit verstehen wir, dass wir möchten, dass die Spielräume, die wirtschaftlichen Spielräume für Produzenten im globalen Süden größer werden. Wir kommen aus einem Wirtschaftssystem, was eigentlich die Spielräume eingeschränkt hat, was also die europäische Wirtschaft abgeschottet hat versus dem globalen Süden. Und das möchten wir wieder umdrehen, öffnen. Es gibt dafür Bereitschaft, insbesondere im Entwicklungsministerium, und das ist unsere allererste Adresse in der Bundesregierung. Wir haben aber auch dadurch, dass wir so klar feststellen, dass der Klimawandel die Wirtschaft beeinträchtigt, erste Beziehungen ins Umweltministerium und mit der jetzigen Regierung auch ins Wirtschaftsministerium.
Also Frau Schulze, Frau Lemke und Herr Habeck sind so Ihre Adressaten.
Genau.
Und haben Sie denn da, gehen Sie da wirklich physisch auch mal hin und treffen sich mit Leuten, sicherlich nicht gerade mit den Ministern vielleicht, aber auf welcher Arbeitsebene sind Sie da unterwegs?
Genau, wir sind auf Staatssekretärsebene unterwegs und Abteilungsleiterebene und im Entwicklungsministerium auch mit der Ministerin.
Ah ja. Sie dürfen da nur nicht mehr Dritte Welt sagen, glaube ich, ne?
Sie haben schon gehört, ich sage globaler Süden.
Ja. Mich würde auch noch interessieren, Sie sind ja als e.V. organisiert. Das heißt, Sie haben erstmal Gemeinnützigkeitsstatus, Sie haben fast 100 Leute und müssen ja gleichzeitig sicherlich auch unternehmerisch denken irgendwo. Ist das ein Spagat?
Zuerst mal nicht. Also wir müssen uns ja selber tragen. Fairtrade finanziert sich zu 98% aus den eigenen Einnahmen.
Eigene Einnahmen, müssen Sie erklären, was das ist?
Ach so, wenn eine Firma mit einem Kaffee, mit einem Fairtrade-Siegel arbeitet, dann bekommen wir 11 Cent pro Pfund Kaffee. Und von diesen 11 Cent gehen 50% in unsere internationale Struktur, die ja in Bonn sitzt, und 50% nutzen wir dafür, um hier den Markt aufzubauen, um die politische Arbeit zu machen, das Personal zu bezahlen und so weiter und so fort. Und das ist unser Kerngeschäft, und darüber hinaus gibt es kleinere Projekte, die wir zusammen mit der öffentlichen Hand machen oder mit unseren Lizenzpartnern, die bereit sind, mit uns über das normale Geschäft hinaus noch Projekte durchzuführen, um in Partnerorganisationen, was weiß ich, Anpassungsmaßnahmen an den Klimawandel durchzuführen oder Frauenförderung besonders anzuschauen oder Kindesschutz nochmal zu fördern. Da haben wir noch Projekte, wo wir sowohl von der öffentlichen Hand als auch von unseren Lizenzpartnern noch zusätzliches Geld erhalten.
Also ich habe die Zahl gehört, es sind in Deutschland 2,1 Milliarden Euro an Produkten, also Produktwert, die mit dem Fairtrade-Label gekennzeichnet waren in 2021, letztes Jahr also. So, jetzt müsste man rechnen können, beziehungsweise das kann man, Sie haben jetzt das bei Kaffee genannt, das kann man jetzt nicht errechnen. Können Sie mal sagen, wo da jetzt sozusagen Ihr Budget liegt?
Ach, unser Budget. Ja. Wir erhalten, diese Summe ist die Summe, die die Verbraucher und Verbraucherinnen für Fairtrade-Produkte ausgegeben haben. Wir haben ein Einkommen von circa 15 Millionen letztes Jahr gehabt, und von diesen 15 Millionen geben wir, wie gesagt, 50% in die internationale Ebene, und das andere Budget ist dann für den Aufbau des nationalen Marktes.
Also Sie haben keine Rücklagen, die Sie da bilden. Das wird dann immer verbraucht, jedes Jahr, also das, was da ist, oder?
Das ist der Anspruch. Mhm. Das ist der Anspruch, dass wir keine Gewinne machen. Wir haben natürlich einen gewissen Puffer, um Unregelmäßigkeiten. Wir bekommen ja nicht jedes Quartal dasselbe Geld. Also wir haben keine Rücklagen, es wird immer wieder neu eingestellt in Projekte, und wir haben die Aufgabe, zeitnah dieses Geld zu verwenden, und das tun wir auch.
Das heißt, wenn Fairtrade-Produkte schlechter laufen würden, was wir jetzt nicht hoffen, müssten Sie Ihre Organisation auch verkleinern?
Ja. Das
muss dann schnell gehen, weil eben keine Substanz da ist.
Genau, wir haben die Substanz für ein halbes Jahr, und danach müssten wir sehr schnell handeln.
Und wenn Sie jetzt managen als eine der drei Chefin, sage ich mal, nach welchen Zielen richten Sie sich da aus? Was sind die Kriterien, nach denen Sie managen?
Das erste Kriterium ist immer die Wirkung im globalen Süden. Also unser Auftrag ist es, Marktzugänge zu ermöglichen für die Produzentenorganisationen im globalen Süden. Wir reden über 1,9 Millionen Menschen, Um das zu ermöglichen, müssen wir Kooperationen hier mit Unternehmen eingehen. Wir arbeiten mit ca. 450 unterschiedlichen Firmen zusammen. Ganz unterschiedliche Art. Da kann eine Rewe dabei sein, die ein großes Fairtrade-Portfolio hat oder auch ein kleines Start-up, was mit einem Produkt anfängt. Also die Spanne ist da recht breit. Und die erste Maßgabe ist, dass wir diesen Markt eröffnen für, ja, wir wissen, dass unsere Produzentenorganisationen im Durchschnitt 40% ihrer Ernte unter Fairtrade verkaufen. Das heißt, sie haben noch 60%, wo sie alle Kriterien einhalten, aber nicht die Fairtrade-Prämien und Preise dafür erhalten. Das müssen sie auf dem konventionellen Markt verkaufen. Ja. Und da die Spielräume zu finden, die Partner zu finden, das ist die allererste Maßgabe.
Und wie viele Leute haben Sie sozusagen dann auch in der Welt unterwegs, die dann mal gucken, ob vor Ort das alles so passt und funktioniert? Oder ist diese Art der Kontrollarbeit für Ihre Organisation so gar nicht möglich, wie man sich das vorstellt?
Diese Art von Kontrollarbeit ist essentiell für unser System, weil wir ja ein Versprechen geben mit dem Siegel. Und deswegen muss da auch nachgeschaut werden, ob dieses Versprechen, die Einhaltung der Kriterien auch wirklich durchgeführt wird. Wir haben mit der Überprüfung der Kriterien FlowCert beauftragt. Das ist eine Zertifizierungsgesellschaft, sitzt auch in Bonn. Und FlowCert hat weltweit lokale Auditoren beauftragt, für uns nachzuschauen. Das heißt, viele Organisationen, mit denen wir zusammenarbeiten, sitzen ja im Landesinneren, sprechen kein Englisch, Französisch, Spanisch, sondern lokale Sprachen. Wir könnten das gar nicht kontrollieren. Aber unsere lokalen Auditoren, die sind ein ganzes Jahr dort, die haben ein Gespür dafür, die sprechen die Sprachen, die können auch unangekündigt mal zwischendurch vorbeigehen. Also dieses System, was auch über ISO 65 nochmal akkreditiert ist, ist sehr gut ausgestattet und lebt davon, lokal zu arbeiten und nicht, dass wir aus dem globalen Norden reisen müssen.
Ja, und es führt auch dazu, dass zum Teil Siegel abgegeben werden müssen. Ich habe 2015 gab es einen Fall, da musste ein sehr großer Teehersteller, McLeod, also wir müssen nochmal den Namen genauer sagen, vielleicht für seine indischen Tees zumindest, das Fairtrade-Siegel wieder abgeben. Und das, glaubt der Auslöser war ein Medienbericht über Pestizide, ne, die genutzt haben.
Ja, Tee ist ein sehr, sehr schwieriges Produkt und wir haben, es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, wie nochmal Audits nochmal extra angeschaut werden und wir hatten eine große Diskussion gehabt, dass der lokale Auditor sagte, ja, man muss ja auch immer die Umstände mit berücksichtigen und diese Plantagen machen im Sektor, machen ja schon ganz gute Arbeit im Vergleich zu den anderen. Und wir haben gesagt, aber wir als Verbraucher, wir erwarten einen ganz anderen Standard und deswegen muss das auch wirklich hart an den Worten kontrolliert werden. Und damals wurde das Siegel entzogen und bis heute sind sie auch nicht wieder zurückgekommen.
Kann man denn sagen, es gibt ja andere Siegel auch. Welches ist das strengste? Würden Sie sagen, wir sind das? Oder ist das GEPA-Siegel zum Beispiel besser? Oder da braucht man ja auch irgendwo Orientierung als Verbraucherin, Verbraucher. Das ist ja genauso in dem Umweltbereich das Gleiche. Es ist eine Flut von Siegeln, zum Teil auch aus den Handelsorganisationen selbst gemachte Siegel. Und man blickt eigentlich nicht mehr dran lang. Und es wird ja auch von Verbraucherschützern eben genau das kritisiert, dass die Überflutung mit Siegeln irgendwie kontraproduktiv ist.
Ja, die Bundesregierung bietet ja siegelklarheit.de an, wo man online mal schauen kann, was steht hinter jedem Siegel, wenn zum Beispiel Fairtrade und die GEPA verglichen werden. Die GEPA ist ein eigenes, hausgemachtes Zeichen. Es ist kein externes über Dritte dritte draufgeschaute Kontrolle. Nichtsdestotrotz definiert sich die GEPA als wir halten alle Fairtrade-Standards ein. Sie kaufen ja auch sehr oft Fairtrade-zertifiziert ein. Und darüber hinaus versuchen sie, ihrem Pionierstatus gerecht zu werden und noch eine halbe Meile weiterzugehen. Mhm. Sind also insofern die klare Frage, was sind die strengsten Siegel? Siegel ist nicht gleich Siegel. Es ist ein Marketinginstrument oder es ist eine externe Kontrolle. Das muss man sich immer angucken.
Können Sie eins benennen, was Sie als Marketinginstrument einschätzen würden?
Die GEPA, das Fair Plus, das ist ein Marketinginstrument. Das ist nicht ein Third-Party-kontrolliertes Produkt. Nichtsdestotrotz ist die GEPA natürlich als GmbH und mit diesen Trägern im Eigenauftrag unterwegs, sehr gute Arbeit im Ursprung zu unternehmen. Und da müssen Sie als Verbraucher wirklich hinter jedes Unternehmen einzeln schauen. Mhm. Das ist natürlich eine sehr große Aufgabe.
Sind Sie da irgendwo im vielleicht Forum Fairer Handel oder irgendwo auch verbunden alle zusammen? Oder also ist das eine große Gemeinschaft, die ja alle was Gutes wollen, unterstelle ich mal? Oder wird da auch ein bisschen gegeneinander gearbeitet?
Wir haben unterschiedliche Rollen im Markt. Also wir sind eine Siegelorganisation, die Projektarbeit und politische Arbeit macht, Bildungsarbeit macht, also mit einem ganz breiten Spektrum. Die GEPA ist ein Handelsunternehmen, also sie verkaufen selber. Das sind unterschiedliche Rollen. Aber wir arbeiten seit, ich würde auch sagen, die letzten 7 Jahren sehr, sehr eng zusammen im Bereich politische Arbeit, wo wir im Sinne der Produzenten des globalen Südens versuchen, die Politik zu beeinflussen und da gehen wir sehr Hand in Hand. Und ich bin sehr, sehr dankbar, dass mit dem Forum Fairer Handel auch noch andere Handelshäuser mitarbeiten können und wir somit eine stärkere Stimme für Bedarfe des globalen Südens bilden können.
Sie haben ja jetzt im Juli noch mehr Verantwortung genommen für Transfer Deutschland. Haben Sie sich da was damit auch vorgenommen? Also gibt es irgendeine Agenda, wo Sie sagen, da haben wir vielleicht auch den größten Hebel, wo wir jetzt nochmal was bewegen können?
Ja, es gibt zwei Vorsätze, die ich mir persönlich vorgenommen habe. Das eine ist, dass Fairtrade im Lieferkettengesetz eine klare Rolle spielt. Es ist nicht so, dass wir die Verpflichtungen, die der Gesetzgeber den Unternehmen auferlegen wird, eins zu eins übernehmen können, aber wir sind ein Baustein in dieser Fragestellung. Und das andere ist, dass wir im globalen Süden doch eine wesentlich engere Zusammenarbeit mit der ganzen Klimabewegung erreichen müssen, weil wir sehen, dass die Produktion einfach extrem gefährdet ist und viele Errungenschaften, die wir schon geschafft haben, jetzt wieder in Gefahr sind. Das heißt, wenn wir es schaffen, als Fairtrade-Bewegung gemeinsam mit der Klimabewegung also nicht nur eine politische Stimme zu bilden, sondern auch ganz klare Projekte aufbauen, wie man sich an den Klima anpasst, wie man widerstandsfähig wird.
Das klingt ja, wenn ich das von Ihnen höre, so als planen Sie schon das nächste Siegel oder das nächste Subsiegel nach dem Motto Fairtrade plus klimaneutral oder so?
Nein, plane ich nicht, sondern ich hoffe, dass wir das in unser Siegelsystem integrieren, weil ich der Kritik zustimme, wir haben zu viele Auszeichnungen und das verwirrt. Also an was wir gerade arbeiten, ist genau das, dass wir sowohl diese ganze HREDD, also die Sorgfaltspflichten, die von der UN aufgetragen sind, jetzt im deutschen Lieferkettengesetz und im EU-Gesetz, dass diese ganzen Anforderungen in unseren Kriterienkatalog aufgenommen werden, sowie auch die Klimaanpassung. Wir haben sehr gute Leuchtturmprojekte und die müssen wir jetzt auf die Breite ziehen. Und das hoffe ich, dass wir das die nächsten 5 Jahre gut hinbekommen.
Ja. Sie haben das Lieferkettengesetz genannt. Das macht ja im Grunde Ihre Arbeit irgendwann mal überflüssig, wenn es optimal liefe, oder? Dann könnte man ja sagen, hat die Politik eigentlich vorgesorgt.
Wenn es optimal läuft und in der Gesetzgebung Fragen der fairen Bezahlung aufgenommen würden, dann und es durchgesetzt wird, also das ist ja auch immer noch mal die Frage. Für uns ist das Lieferkettengesetz ein guter erster Schritt, aber die Frage, es wird jetzt von den Unternehmen hier verlangt, dass sie nachweisen, dass sie ihrer Sorgfaltspflicht gerecht werden. Und es muss eine Transparenz geschaffen werden, wo wird eingekauft und wie habe ich Sorgfalt walten lassen in Bezug auf Frauenrechte oder Kinderrechte. Das ist in diesem Gesetz abgebildet. Aber das Recht auf angemessene Bezahlung und existenzsichernde Löhne ist nicht adressiert. Ja. Und das heißt, die Aufgabe von Fairtrade ist es, einerseits zu zeigen, wie kann man Sorgfaltspflicht nachweisen gegenüber Kindesschutz oder gegenüber Frauenrechte. Und die andere Seite zu sagen, aber das Ganze muss ja auch bezahlt werden. Wenn die Organisationen das alles im globalen Süden machen müssen, dann müssen sie dafür auch etwas erhalten, nämlich einen Preis, sodass sie das durchführen können. Das ist ja das, was Fairtrade von Anfang an macht. Wir sind ja die einzige Standardorganisation, die über Kosten, über Preise und über Bezahlung spricht. Und diese Rolle wird uns auch weiterhin zukommen. Deswegen Das große Ziel von Fairtrade ist, dass wir uns überflüssig machen, weil es halt wirklich fair zugeht, ja, in der Wirtschaft. Ich glaube, dass ich das bis zu meiner Rente noch nicht erleben werde. Aber wir hoffen, dass wir uns dahin bewegen.
Sie sind ja auch seit weit über 20 Jahren im Unternehmen oder im Verein, besser gesagt. Sie haben gesagt, obwohl von Jahr zu Jahr geguckt werden muss, wie viel Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sie sich überhaupt leisten können, läuft das ja stabil und ist auf Wachstum eigentlich programmiert, oder?
Genau. Seit 2005 haben wir Wachstum zweistellig hingelegt. Wir hatten eine kleine Corona-Delle von einem Jahr, was wir dieses Jahr wieder mehr als wettgemacht haben. Wenn der ganze Außerhausbereich einbricht, dann hat das natürlich auch über Kaffee was mit uns zu tun. Von daher ist die, wir sind auf Steigerungen ausgerichtet und die Marktanteile zeigen uns auch, dass da noch viel Luft nach oben ist.
Sind Sie denn auch ein besonders guter Arbeitgeber?
Das müssten Sie vielleicht unseren Betriebsrat fragen. Wir haben schon den Anspruch, dass wir nicht nur Wasser predigen und Wein trinken. Also in unserem Standardkatalog sind Arbeiterrechte sehr klar definiert und das gilt auch als Richtschnur für Fairtrade hier in Deutschland.
Eine Frage machen wir normalerweise ziemlich zu Anfang. Diesmal bin ich drüber hingekommen, nämlich die nach Ihrem Köln-Bezug und Ihrem Lieblingsort hier in Köln. Können Sie uns das noch verraten?
Also ich bin nach Köln gekommen 1988. Das ist jetzt schon eine ganze Strecke. Ich habe mich in diese Lebensart verliebt und bin dann auch hier geblieben. War ein paar Mal weg, aber bin immer wieder zurückgekommen. Ja. Mein Lieblingsort ist tatsächlich der Rautenstrauch-Jost-Kanal. Es ist ein wunderschöner Platz oder vielmehr Kanal, um spazieren zu gehen. Es hat tolle Bänke und um zu sitzen, sich die Tiere anzuschauen und das Sonnenschattenspiel auf dem Wasser finde ich sehr, sehr beruhigend und schön.
Wunderbar. Frau Brück, herzlichen Dank fürs Kommen und für die Auskünfte.
Sehr gerne.
Wirtschaft Köln am Platz.
Das war Claudia Brück, Geschäftsführerin von Fairtrade Deutschland. Und sie sagt, nicht einmal jede sechste Tasse Kaffee, die wir trinken, wird nachhaltig produziert. Diese Zahl zeigt es schon, da geht noch deutlich mehr. Wir müssen insgesamt mehr Geld in die Hand nehmen,
damit die Kleinbauern vor Ort ihre Familien ernähren können. Und ja nicht nur das, denn die Erzeuger vor Ort sind auch diejenigen, die den Klimawandel bekämpfen, wenn wir sie über anständige Bezahlung dazu überhaupt in die Lage versetzen. Man darf nicht vergessen, in unserer Entscheidung am Supermarktregal steckt viel Wirkung oder auch neudeutsch Impact. In der kommenden Woche begrüßt ihr an dieser Stelle meinen Kollege Manuel Heckel mit einem Gast aus der Immobilienwirtschaft. Stefan Heselschwert, Partner im Kölner Büro des Bauplaners Drees und Sommer, wird uns erklären, wieso Großprojekte beim Bauen so lange dauern. Er ist seit 30 Jahren im Geschäft, kennt sich also gut aus und ist heute für 400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und gut 50 Millionen Euro Umsatz in NRW zuständig. Hören Sie also rein. Mein Name ist Stefan Merks, ich verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal, machen Sie es gut.